Ja, Mensch, Franziska Brandner und andere grüne Politikerinnen, wenn es gegen dieses Internetphänomen geht, da seid ihr alle da, da redet ihr im Bundestag darüber. Aber wenn es gegen so ein traditionelles Gesellschaftsbild aus dem migrantischen Bereich geht, da höre ich eigentlich nur Schweigen.
Willkommen zu einer neuen Folge von T-Online Tagesanbruch, die Diskussion. Ausgangspunkt unseres heutigen Themas ist ein Trend, der vor allem durch soziale Medien Aufmerksamkeit bekommt, sogenannte Twaid Wives. Das sind junge Frauen, die sehr traditionelle Rollenbilder bewusst leben und online inszenieren. Sie kochen, betreuen die Kinder, kümmern sich hauptverantwortlich um den Haushalt, während der Mann als Ernährer gilt. Und gleichzeitig geht es um die Frage, wie steht es um Frauenrechte dort, wo traditionelle Rollenbilder nicht Trend sind, sondern gelebte Normalität, etwa in manch migrantisch geprägten Familien. Genau darüber ist bei T-Online ein deutlicher Schlagabtausch entstanden. Unser Kolumnist Uwe Vorkötter hat in einem Meinungsstück kritisiert, dass grünen Politikerinnen patriarchale Muster, besonders in Teilen der muslimisch geprägten Community, zu selten klar benennen. Franziska Brandner, Bundesvorsitzende der Grünen, hat daraufhin in einem Gastbeitrag bei T-Online geantwortet und sie widerspricht dem klar. Sie sagt, die Grünen würden sehr wohl über patriarchale Strukturen sprechen, allerdings differenziert, ohne ganze Gemeinschaften pauschal abzustempeln und vor allem dort handeln, wo es um echte Unterstützung und Schutz für Frauen geht. Und heute treffen beide direkt aufeinander. Ich freue mich sehr auf eine spannende Diskussion. Hallo Franziska Brandner, schön, dass Sie dabei sind.
Hallo, einen schönen guten Morgen.
Und hallo Uwe Vorkötter.
Hallo.
Außerdem erwartet Sie, liebe Hörer, zum Ende der Folge noch unsere Rubrik Fragenhagel. 5 kurze persönliche Fragen, die einen Blick hinter die Positionen ermöglichen. Mein Name ist Nicole Fuchs-Wiecher. Ich begleite Sie durch diese Diskussion.
Hören Sie weiter nach nur einem Spot.
Regelmäßig erreichen uns die Nachrichten aus Gaza. Die Not der Kinder ist unvorstellbar. UNICEF leistet lebensrettende Hilfe. Wir liefern Spezialnahrung, Trinkwasser und Medikamente. Unterstützen Sie die Hilfe mit einer Spende unter unicef.de/Tagesanbruch.
Wir sprechen über Tradewives als Trend, über Gleichberechtigung und darüber, wie frei Lebensentscheidungen von Frauen wirklich sein können, wenn traditionelle Geschlechterrollen in unterschiedlichen Milieus sehr präsent sind. Bevor wir einsteigen, möchte ich beiden die Möglichkeit für ein kurzes Eingangsstatement geben. Herr Vorkötter, starten wir bei Ihnen. Sie haben diese Debatte angestoßen. Was ist für Sie der wichtigste Punkt in dieser Diskussion?
Für mich ist der wichtigste Punkt, dass wir über Tradewives, angebliches Internetphänomen, reden. Mit diesem Internetphänomen aber die Ergebnisse einer Studie, die dem Ganzen zugrunde liegt, gar nicht erklären können. Dann gab es eine Studie, die kam zu dem Ergebnis, eine sehr seriöse Studie, Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, also die können wir ernst nehmen. Die kam zu dem Ergebnis, 20% aller jungen Frauen in Deutschland hängen einem sehr traditionellen Rollenbild an, wollen eigentlich das Leben ihrer Großmütter oder Urgroßmütter nochmal leben, also Hausfrau sein, Kinder, Küche, Kirche, sich darum kümmern. Und das wurde erklärt mit diesem Tradwife-Phänomen aus dem Internet, weil da ein paar Frauen dieses antiquierte Bild leben. Ich hatte große Skepsis und habe gedacht, das kann eigentlich nicht wahr sein. Und wenn man dann weiter in die Studien intensiver einsteigt, dann stellt man fest, dass da religiöse Prägungen eine zentrale Rolle spielen. Und nach meiner Beobachtung sind das ganz nun garantiert keine katholischen oder protestantischen Prägungen, die dazu führen, sondern im Wesentlichen muslimisch-islamische Prägungen, die dieses Rollenbild heutzutage im 21. Jahrhundert transportieren. Und an der Stelle habe ich die Frage gestellt, ja Mensch, Franziska Brandner und andere grüne Politikerinnen, wenn es gegen dieses Internetphänomen geht, da seid ihr alle da, da redet ihr im Bundestag darüber, aber wenn es gegen so ein traditionelles Gesellschaftsbild aus dem migrantischen Bereich geht, da höre ich eigentlich nur Schweigen. Das habe ich kritisiert und darauf hat Franziska Brandner geantwortet.
Genau, Frau Brandner, Sie haben auf diese Kritik ausführlich bei T-Online reagiert. Wer die Texte nochmal nachlesen möchte, findet sie in den Shownotes. Frau Brandner, erläutern Sie den Hörern und uns, was ist für Sie der wichtigste Punkt in dieser Debatte?
Mir geht es im Kern wirklich um die Freiheit jeder einzelnen Frau, über ihr Leben selbst entscheiden zu können. Und diese Freiheit ist für mich weder westlich, noch traditionell, noch religiös, noch säkular, sondern eben universell. Und deswegen wehre ich mich dagegen, dass man pauschalisiert und Frauen eher gegeneinander ausspielt, sondern wir Grüne und auch ich persönlich bekämpfe patriarchale Muster überall dort, wo sie auftreten. Egal, ob das in Chefetagen ist, in der Shisha-Bar, in migrantischen Milieus, in studentischen Verbindungen, egal, überall. Aber nicht im Gegeneinander, sondern für die Frauen, für jede einzelne von ihnen. Und ich möchte auch, dass wir weniger über Frauen sprechen, sondern mit ihnen, dass wir sie nicht abwerten, sondern ihnen die Freiheit ermöglichen. Mein Ziel ist wirklich, jeder einzelnen Frau die Rahmenbedingungen so zu ermöglichen, dass sie eine Freiheit hat, darüber zu entscheiden, wie sie ihr Leben gestalten will. Darum geht es für mich, nicht ein Modell vorzuschreiben, sondern Freiheit darüber zu entscheiden.
Lassen Sie uns noch einmal an den Anfang dieser Debatte zurückgehen, zu dem Trend, der das Ganze überhaupt ins Rollen gebracht hat. Herr Vorkötter, Sie haben in Ihrer Kolumne ja mit den sogenannten Tradewives begonnen, mit der Studie. Das sind ja Frauen, die sehr traditionelle Rollenbilder bewusst leben und vor allen Dingen auch in den sozialen Medien zeigen. Wenn Sie sich das anschauen, was da gerade passiert auf Instagram und TikTok, was beobachten Sie da? Ist das für Sie eher ein harmloser Lifestyle-Trend oder auch ein Warnsignal, der auch politische Dimension hat?
Influencerinnen, die mit diesem Rollenbild da im Internet Karriere machen, die haben ja verdammt viele Follower. Followerinnen werden es im Zweifel sein. Also insofern sage ich nicht, das ist so ein ganz harmloses Phänomen. Und man, wenn man das liest und wenn man da reinguckt, dann merkt man auch, dass es da einen politischen Trend nach rechts gibt dabei. Das ist, also ich nehme das durchaus ernst, aber das ist nicht mein zentraler Punkt. Mein zentraler Punkt ist, dass Franziska Brandner jetzt gerade auch gesagt hat, es geht um die Freiheit jeder einzelnen Frau, so zu leben, wie sie will. Das kann er natürlich nur unterstreichen, da gibt's ja gar nichts dagegen zu sagen. Aber Frau Brandner, als die ganze grüne Emanzipationsbewegung, egal ob wir jetzt über Frauenemanzipation oder über andere Emanzipationsbewegungen reden, die hatte doch eine Bewegung, die im 20. Jahrhundert eine antiklerikale Bewegung damals gegen Bischöfe und gegen Pfarrer ging, die von der Kanzel herab den Leuten predigten, wie sie zu leben haben. Und auch da galt eigentlich, jede einzelne Frau kann selbst entscheiden, ob sie so leben will oder nicht. Aber es war die Grünen und die Linke und die Grüne Bewegung, die haben dieses patriarchalische Gesellschaftsmodell als Gesellschaftsmodell angegriffen. Und heute sagen sie, jede Frau soll das selbst entscheiden, aber ich spüre nicht, dass sie dieses Gesellschaftsmodell, was hinter dieser religiösen Orientierung steht, dass sie sich damit offensiv auseinandersetzen. Und das war ja meine These, dass sie das tun, weil da man leicht in diesen Ruf kommt, das sei dann antimuslimisch und rassistisch und so. Das ist meine Kritik eigentlich. Nicht in der Grundsatz, jede Frau entscheidet selbst. Also da sind wir uns sofort einig.
Also wir sind weiterhin die Bewegung, die jeweils die Schwierigkeiten anspricht. Ja, wir sind diejenigen, die Ehrenmorde thematisieren, die Genitalverstümmelung kritisieren, bei uns ahnden, dafür andere Gesetze ermöglicht haben, auf den Weg gebracht haben. Wir sind diejenigen, die klar gegen Ausprägungen von Religion, egal in welcher Form sie ist, die Frauenrechte beschneiden, ganz klar vorgehen und dagegen nicht nur sozusagen dagegen ansprechen, sondern sie vor allen Dingen auch gesetzlich verhindern. So. Aber ich weigere mich dagegen zu sagen, es gibt den einen Islam, genauso wie es nicht das eine Christentum gibt, sondern sie haben im Christentum welche, die uns wieder zurückbeamen wollen ins letzte Jahrhundert, und sie haben sehr progressive Kräfte. Und es gibt viele Muslime, also muslimische Frauen, die nach Deutschland gekommen sind, weil sie aus Ländern fliehen, in denen sie unterdrückt wurden. Ja, aus Afghanistan kommen gerade viele, weil sie dort nicht mehr in die Schule gehen können, weil sie dort gar nicht die Möglichkeit haben, ihren Beruf oder überhaupt einen Beruf auszuüben. Und deswegen wehre ich mich dagegen, einfach zu sagen, es ist die eine Religion, sondern zu sagen, es gibt in den Religionen wirklich viele natürlich Ausprägungen, die antifeministisch sind. Und da gehen wir jeweils dagegen in aller Härte. Und wenn Sie mir erlauben, nochmal zu den Tradwives zu sagen, wissen Sie, das Interessante ist ja, wenn man sieht, es sind ja viele amerikanische Influencerinnen. Und natürlich ist da eine politische Agenda dahinter. Das muss man sich ja klar darüber sein. Und manchmal, wenn man sich die anschaut und dann sieht man eine Frau, die in so einem totalen krassen Kleid in der Küche steht und bäckt, dann denkt man halt so, ja, es hat nichts mit Realität zu tun. Aber offensichtlich gibt es da einen Wunsch danach, ne, dieses, man ist zu Hause, es geht einem gut. Ja, die letzten, wenn man sich die letzten Tage anschaut, in den USA wurde der Adventskranz gefeiert. So, wo ich immer gedacht habe, er steht bei mir auch, dafür brauche ich keine Tradwife zu sein. Bei mir gibt es einen Weihnachtsbaum, bei mir gibt es einen Adventskranz, einen Adventskalender für meine Tochter. So, aber da ist natürlich eine Sehnsucht nach etwas, was uns verbindet. Das ist ja auch ein Wunsch, dem viele nachkommen wollen und den ich nicht sehr gut nachvollziehen kann. Aber der muss ja nicht verbunden sein mit einer Beschneidung von Frauenrechten. Und das ist eben die Instrumentalisierung dann durch eine politische Bewegung, die mich daran dann wiederum irritiert.
Darf ich noch mal was sagen, Frau Brandner? Ich glaube, ich kenne jetzt niemanden, der für Ehrenmorde oder für Genitalverstümmelung ist, ne? Und das ist auch, also ich meine, wir müssen jetzt hier keinen Grundkonsens in Frage stellen. Dass
wissen Sie, wie lange wir gebraucht haben, um das in Deutschland weit anzugehen und zu ächten und international? Ja. Also ich kenne viele, die dagegen waren, sorry.
Okay. Gut, dass Sie das geschafft haben. Gut, dass Sie so weit gekommen sind. Aber jetzt sind wir doch in einem anderen Schritt. Ich habe mich ja auch in meiner Kolumne nicht mit Fragen auseinandergesetzt, die mit Gewalt und mit Islamismus und mit politischem Islamismus zu tun haben, sondern mit einer gesellschaftlichen Entwicklung, mit der Frage, entsteht da ein Milieu, das völlig korrekt nach unseren Gesetzen lebt, wo Frauen natürlich auch ihre gesetzlich verbrieften Rechte haben, aber unter einem religiösen Druck gewissermaßen stehen, ein anderes Gesellschaftsbild zu leben. Das sind ja Familien, da werden Kinder erzogen und da werden auch gesellschaftliche Rollenbilder weitergegeben. Und das sind patriarchalische Normen, um die es da geht. Und was mir fehlt, ist die Auseinandersetzung damit. Und wenn wir dann gleich wieder bei Ehrenmorden und bei Genitalverstümmelung sind, das ist ein ganz anderes Thema. Da wollte ich gar nicht drüber reden, sondern ich wollte über die Frage reden, wie kommen wir auch an diese Leute ran? Sie haben vorhin gesagt, man muss mit den Frauen reden. Mir ging es auch nicht um drin, Frauen gegen Frauen auszuspielen, sondern es geht um die Männer, ne? Die definieren dieses System. Ich weiß auch nicht, ob sie einen Zugang haben zu diesen Frauen. Das ist ja auch gar nicht einfach, mit denen zu reden, ne? Also das ist eigentlich das Thema, wo ich sage, Mensch, das müsste doch in der Tradition, in der politischen Tradition, aus der Sie kommen, eine viel größere Rolle spielen.
Wissen Sie, die Frage ist doch, wie man oder was das Ziel ist. Mein Ziel ist, dass Frauen, wenn sie sich dafür selbstbewusst entscheiden und sagen, ich will jetzt mal eine Lebensphase haben, wo ich mir Kinder in den Mittelpunkt stelle und ich weiß, was es bedeutet für meine Rente, ich weiß, was es bedeutet für ABC und ich mache es trotzdem. Dann bin ich nicht jemand, die sagt, ich verurteile dich. Wenn das Ganze natürlich entsteht unter massivem Druck, egal ob der jetzt familiär ist, gesellschaftlich, religiös, wie auch immer, dann schränkt es die Wahlfreiheit ein. Und dann muss man dagegen vorgehen und sich überlegen, was kann man jeweils tun. Und das ist für mich schon eine große Differenzierung, die ich wirklich auch notwendig erachte, wenn man wirklich am Ende einen Unterschied machen will. Und dafür muss man dann eben am Ende wirklich vor Ort ermöglichen, dass diese Frauen Zugänge haben, dass sie die Möglichkeit haben, eben Anlaufstellen zu haben. Und ich finde es interessant, dass Sie sagen, Ehrenmorde so abtun. Das ist ehrlich gesagt für viele Frauen in diesem Land einer der Druckmittel, die es gibt und einer der Drohelemente, um eben nicht in ein eigenständiges Leben zu gehen, weil am Ende der Druck und die Drohung steht eines Ehrenmordes. Deswegen finde ich es total falsch. Also die Frage ist ja, woher kommt dann der Druck, der jemanden dazu bringt, vielleicht nicht das zu tun, was sie gerne machen würde. Ist am Ende eben, es geht um dein Leben. So, deswegen kümmere ich mich um diese Themen, damit überhaupt eine Freiheit entstehen kann zu entscheiden. Und dann müssen Sie ganz viel vor Ort in Beratung stellen, dann müssen Sie in der Schule, dann müssen Sie überall dort eben, das ist eine Kernarbeit, das ist eine echte Arbeit, aber mit den Frauen dafür die Möglichkeiten nach vorne bringen. Wenn Sie in Frankfurt in der tollen Beratungsstelle für migrantische Frauen führen, Einstieg in den Job, fantastisch, was dort passiert. Ja, gehen Sie mal dorthin und reden mit ihnen und fragen, hilft es diesen Frauen, wenn wir einfach per Sie sagen, Muslime sind an sich einfach unterdrückte Frauen. Das ist eigentlich das Falscheste, was Sie machen können. Gehen Sie dort mal hin und reden Sie mit solchen Akteurinnen, die hunderte, tausende Frauen in einen eigenen Job gebracht haben, in eine Eigenständigkeit. Und ich bin deswegen lieber an dieser Praxis, an der Empirie dran, die mir sagt, hier kannst du Unterschied machen, hier kannst du für Gleichberechtigung kämpfen. Und die großen Druckmittel, die eben rauszunehmen. Und ich wäre froh, wir hätten nicht jedes Jahr so viele Ehrenmorde in Deutschland. Nimmt leider zu, Feminizid. Ja, ich finde auch Ehrenmord manchmal ein falscher Begriff. Am Ende geht es darum, Frauen zu töten. Und das ist unsere Position. Wir sind da wirklich sehr engagiert für uns. Ganz viele unserer Mitglieder sind diejenigen, die vor Ort genau diese Gespräche führen, die sich dafür einsetzen, dass es einen Rahmen gibt, wo Frauen dann wirklich besser entscheiden können, was für sie passt.
Frau Brander, ich wehre mich dagegen, dass Sie sagen, einerseits dürfen wir nicht pauschalieren, aber Sie pauschalieren ja selbst. Sie sagen, Sie unterstellen mir, ich hätte gesagt oder geschrieben, Muslime sind unterdrückte Frauen. Das habe ich überhaupt nicht in keinem Satz gesagt. Ich habe im Gegenteil, ich habe darauf hingewiesen, dass es in der muslimischen Community natürlich eine Menge Leute gibt, die auch nicht jeden Freitag in die Moschee gehen und die nicht fünfmal am Tag nach Mekka beten, die ein sehr weltliches, säkulares Leben leben. Aber ich habe darauf hingewiesen, dass wir in Teilen dieser Community, vor allem in dem Teil der Community, die in den letzten 10 Jahren aus Syrien, aus Afghanistan zu uns gekommen ist, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die ihr sehr traditionelles Gesellschaftsbild aus ihrem Lebensbereich mit nach Deutschland bringen. Und da müssen wir doch die Frage stellen, sagen wir einfach, die sollen das hier leben und da entsteht so eine andere Gesellschaft, die neben unserer steht, oder versuchen wir darauf Einfluss zu nehmen und sagen wir verstehen unter Integration auch die Werte zu verändern, die in diesem Milieu gelebt werden. Und da ist, glaube ich, die Differenz von uns nicht, ob wir über muslimische Frauen generell, das ist doch gar nicht das Thema.
Aber jetzt haben Sie gesagt, aus Afghanistan, aus Syrien gekommen sind. Das ist auch schon wieder eine Pauschalisierung. Aus Afghanistan sind ja nicht die Taliban geflohen. Ne? Also das sind ja sozusagen eher Menschen geflohen, die vor denen fliehen. Deswegen mögen die trotzdem noch patriarchalischere Bilder haben und nicht alle von denen. Aber auch da muss man doch aufpassen, dass man nicht sagt, alle, die aus Afghanistan gekommen sind, alle, die aus Syrien gekommen sind. Aus Syrien sind 2015 viele Menschen gekommen, die von der Diktatur geflohen sind, weil sie in Freiheit leben wollten. Und mein Petitum ist ja nur zu sagen, dass frauenfeindliche Strukturen viele Herkunftsorte haben. Und wer nur einen davon benennt, der sucht eben Fronten und nicht Freiheit. Und mir geht es am Ende um die Freiheit.
Frau Brandner, Sie sagen, vieles passiere ja leise, ne? In Beratungsstellen, in Schutzräumen, im Alltag. Warum glauben Sie, dass dieses Handeln nach Ihrer Ansicht nach ausreicht, während Herr Vorkötter mehr öffentliche Klarheit fordert?
Wissen Sie, meine Sorge ist, dass diese ganzen Beratungsstellen und Arbeiten gerade überall vor Ort gekürzt werden und die Bundesregierung denen die Gelder streicht. Ja? Und ich sage immer, wer etwas für Integration tun will, der kürzt nicht bei Sprache. Das wird gerade getan, überall werden Sprachkurse gestrichen, der kürzt nicht bei diesen Beratungsstellen. Das ist das Absurdeste. Wenn man es ernst meint mit der Wertevermittlung und bei der Integration in unsere Gesellschaft, dann macht man da mehr und nicht weniger. Darum geht es doch. Das sind die, man kann ja nicht sagen, so jetzt hast du einen anderen Wert, Herr Vorkötter, das klappt ja nicht so, sondern man muss das passiert ja in einem gemeinsamen also man kann Gesetze durchsetzen, ja, so, die müssen sich dran halten, wie bei uns die Gesetze laufen, aber ihnen geht es ja darum, dass die weniger traditionell leben, dass die mehr Jobs machen, ja, dass die, ich weiß gar nicht, was daran die anderen Kritikpunkte sind, sie wollen, dass die sich weniger um ihre Kinder kümmern, dass die mehr arbeiten, das ist ja alles so, wo ich sagen würde, ja, wenn, die sollen das vor allen Dingen nur dann machen, wenn sie es wirklich wollen und nicht aus Druck. So, und dagegen anzugehen, das ist ja in Deutschland nicht verboten, Hausfrau zu sein. Ja, es ist in Deutschland nicht verboten, seine Kinder, sich darauf zu fokussieren. Das ist ja kein Gesetz, aber wenn sie das stört, ja, wo ich auch sagen würde, ich bin dafür, dass Frauen ökonomisch selbstständig sind, dass sie nicht in Abhängigkeiten sind, absolut. Egal, ob das aus dem christlichen, muslimischen, wie auch immer Hintergrund kommt, dann geht es doch darum, dass man ihnen ermöglicht, dass sie das haben, dass es eine gescheite Kita gibt, dass sie verlässlich ist, dass sie die Sprache lernen können, dass sie Einstiegsmöglichkeiten haben in Berufsfelder etc. Das ist der Weg, den man dann ermöglichen kann, damit Frauen vielleicht aus diesen traditionellen Rollen, wenn man sie kritisieren will, rauskommen kann.
Wenn wir jetzt an die Frauen denken, um die es geht, die haben wir jetzt mehrfach angesprochen, die fühlen sich vielleicht unter Druck, haben wenig Wahlfreiheit. Was gibt diesen Frauen denn wirklich was an die Hand, Frau Brandner? Klare Worte in der Öffentlichkeit oder dann eben diese konkreten politischen Maßnahmen im Alltag? Was glauben Sie?
Im Alltag hilft den Frauen, wenn sie eine Möglichkeit haben, die Sprache zu lernen, ihre Kinder in der Zeit betreut sind, wenn sie die Möglichkeit haben, dass das, was sie an Bildung hatten, aufwerten können, wenn es die Anerkennung gibt, wenn sie niedrigschwellige Ausbildung machen können, wenn sie die Option haben, anzukommen, das hilft ihnen konkret. Und es hilft ihnen konkret, wenn man die Drohung, die am Ende manchmal ja steht, Ehrenmord etc., Genitalverstümmelung der Tochter etc., wenn man die einfach wirklich wegnimmt und denen mal glaubwürdig sagt, in Deutschland passiert das nicht. Da braucht man keine Angst vorhaben. So, und das sind unterschiedliche Dinge. Und natürlich benennen wir konstant patriarchale Strukturen, egal wo sie stattfinden. Das habe ich ja gesagt, egal ob das in der Shisha-Bar ist, in der Chefetage, ich habe da überall was dagegen.
Frau Brandner, dass die Politik den Rahmen, den rechtlichen Rahmen dafür schaffen muss, auch mit finanziellen Mitteln, dass ein gleichberechtigtes, ein selbstbestimmtes Leben für Frauen aus welchem Kulturkreis auch immer in Deutschland möglich ist, darüber müssen wir hier nicht diskutieren. Da sind wir uns ja nun Gott sei Dank einig. Ich glaube nur nicht, dass das ausreicht. Ich glaube nicht, dass das ausreicht, zu sagen, wir schaffen diesen Rahmen und dann kann ja jede Frau und jede Familie kann selbst entscheiden. Darf ich Ihnen vielleicht noch mal ein kleines Beispiel aus unserem Nachbarland, aus Frankreich anführen? Da haben wir vor ein paar Wochen diesen Jahrestag, 10 Jahre dieses Anschlags auf Bataclan und Stade de France gehabt. Damals, vor 10 Jahren, ist ein Video in Frankreich, hat da Furore gemacht aus einer Koranschule. Ganz harmlose Sache. Da hat ein Imam Koranunterricht gemacht. Da ging es auch gar nicht um Politik, sondern es ging um Musik. Und der hat den 12-, 13-Jährigen, die Jungs saßen vorne, die Mädchen hinten, erklärt, dass sie sich von Musik fernhalten sollte. Popmusik sowieso, aber auch andere Musik mit so ein paar ganz kleinen Ausnahmen. Das hat damals für große Empörung gesorgt und für diese Reaktion, wir müssen darauf achten, dass sowas nicht möglich ist und dass das nicht passiert. Jetzt, 10 Jahre später, hat ein Autor in Frankreich die Frage gestellt, was ist eigentlich aus diesen Kindern geworden? Aus den 12-, 13-Jährigen von damals, die heute Anfang 20 sind. Haben wir es geschafft, diese Kinder zu erreichen? Haben wir es geschafft, Einfluss auf deren Weltbild zu nehmen? Und das schaffen wir nicht. Und wir haben jetzt heute wieder 12-, 13-Jährige oder 3-, 4-Jährige und müssen uns fragen, was ist in 20 Jahren mit denen? Und wenn wir einfach nur sagen, wir schaffen da einen rechtlichen Rahmen und in dem kann sich jeder bewegen, dann ist das aus meiner Sicht zu kurz gegriffen.
Da muss ich Ihnen jetzt wirklich hart widersprechen. Wer waren denn die Ersten, die in Deutschland kritisiert haben, wer in der Islamkonferenz war? Das waren Cem Özdemir und wir. Wir haben gesagt, wenn TTIP und die Leute nimmt, die de facto nichts mit unserer Demokratie zu tun haben wollen und die zu den Lehrern macht, die das in Deutschland unterrichten, macht den Riesenfehler. Das waren doch genau wir Grünen, die gesagt haben, Leute, passt auf, was die lehren und passt auf, ob die oder staatlich finanziert lehren, was in unseren demokratischen Werten eben fundamental widerspricht. Das waren doch wir Grünen, das war doch unsere Kritik, das waren doch nicht wir, die gesagt haben, wir reden mit denen und heben die aufs Tablett und geben denen auch noch Geld. Wo immer wir regiert haben, haben wir das verhindert. Wir sind andere Wege gegangen in Baden-Württemberg. Zum Glück haben wir es ermöglicht, dass man in Deutschland den anderen Islam auch lernen und leben kann. Zum Glück, das brauchen Sie mir doch nicht sagen. Da haben Sie mich schon, also da stehen wir Grüne seit 20, 25 Jahren, egal ob das, ja, also Cem Özdemir damals als Parteivorsitzender, ich sage das so viele von uns, wir haben das Ekindeligösch so viel im Bundestag konstant gemacht. Also den Schuh brauche ich mir wirklich nicht anziehen. Und bei den Attacken und wenn es darum ging, dass die Meinungsfreiheit und künstlerische Freiheit eingeschränkt haben, haben wir immer kritisiert, aufs Schärfste.
Okay, einverstanden. Ich habe auch nicht Sie und die Grünen jetzt ganz speziell gemeint und grüne Politikerinnen, sondern da räume ich ein, ich habe jetzt pauschaliert und habe ein linkes Milieu gemeint, in dem man diese Fragen nicht stellt. So rum muss man sagen, nicht falsch beantwortet, indem man die Frage gar nicht erst stellt, was passiert in diesen Ausbildungsstätten, in Koranschulen, wer unterrichtet da und nochmal vor allem, wie erreichen wir diese jungen Menschen? Und wenn wir die nicht erreichen, dann haben wir doch in 10 Jahren, in 15 Jahren erst recht ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft. Und wir sind uns da wahrscheinlich im Grundsatz einig. Aber meine Frage ist ja, was tun wir da? Und mir ist das zu wenig zu sagen, ja, unsere Gesetze und dann geben wir noch Geld da rein, ne? Und dann haben wir es.
Also wie gesagt, bei diesem ganzen Thema Koranschulen und wer wird in Deutschland, da waren wir Grünen die Ersten, die Einzigen, bis heute die Klarsten, die das immer kritisiert haben. So, und das lasse ich mir auch nicht einfach wegreden. Und ehrlich gesagt, viele der konservativen Politiker, die damals einen anderen Weg gegangen sind, haben häufig uns gesagt, ihr hattet recht. Wirklich. So, die bereuen es zum Teil ziemlich tief selber, dass sie das damals nicht so gesehen haben. Dass man solche Strukturen erstens nicht akzeptiert, nicht in unseren Schulen lässt, keine Gelder gibt etc., so da verboten gehören absolut. Und die Frage bleibt ja trotzdem, was gibt es an alternativen Angeboten? Ne? Das ist jetzt mal dann die Frage, was gibt es für einen Unterricht? Welche Ausprägung eines Islams wird unterrichtet, der in Deutschland eben ist? Und nicht in Saudi-Arabien, in der Türkei oder Katar oder wo auch immer. Und dann haben sie das Gleiche, wenn es darum geht, was gibt es für Angebote vor Ort für junge Menschen? Gibt es für die Angebote, die einen guten Ort bilden, oder gibt es nur die Moschee? Ja, ist doch auch unsere Verantwortung, dann dafür zu sorgen. Und das ist wieder das Leise, was ich meinte. Ne? Das ist, was halt vor Ort stattfindet. Wenn es keine anderen Angebote gibt, dann gehen die vielleicht eher dorthin. So, deswegen, man kann die Moscheen, wenn sie antidemokratisch sind, hoffentlich dann auch zumachen. Ja, das ist ja auch unsere Gesetze. Man darf in Deutschland keinen Menschenhass predigen. Ist nicht erlaubt. So, da muss man ein hartes Gesetz durchsetzen. Absolut. Da bin ich die Letzte, die irgendwas dagegen sagt. Im Gegenteil. Das ist die Aufgabe aller. Übrigens, egal wo das in Deutschland gepredigt wird, egal in welchem Namen, von welchem Gott. Ich glaube auch nicht, dass es einen Gott gibt, der Menschenhasser ist. Aber es ist eine andere Frage. So, und da ist es dann am Ende aber das, was vor Ort möglich ist. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Wenn man diese Strukturen streicht, kürzt, dann macht man das Gegenteil davon. Und ja, natürlich muss man immer überall diese Schwierigkeiten, die Themen ansprechen. Ich weigere mich ja nur zu sagen, dass es nur aus einer Richtung kommt, und weigere mich zu sagen, es ist etwas Pauschales, alle aus Afghanistan, alle aus Syrien, alle so. Und ich muss sagen, es hilft niemandem, weil die sich dann zusammen eher wieder zusammentun und sagen, wir sind, wenn die gegen uns sind, dann müssen wir noch mehr zusammenhalten. Das ist ja ein Druck, der dann aufgebaut wird in die Richtung, naja, guck mal, die sind ja auch alle gegen uns, dann müssen wir uns nochmal mehr abkapseln. Anstatt zu sagen, hier ist unsere offene Hand, liebe Frauen, kommt, wagt es, wir geben euch den Weg frei.
Herr Vorkötter, Frau Brandner, nach dieser intensiven Diskussion würde ich gerne einmal zum Schluss nochmal ein kleines bisschen die Perspektive wechseln. Wir kommen zu unserem Fragen-Hagel. Frau Brandner, 5 Fragen an Sie.
Hören Sie weiter nach nur einem Spot.
In Gaza leiden die Kinder unter den Folgen des Krieges. UNICEF erreicht sie mit lebensrettender Hilfe. Wir behandeln mangelernährte Kinder, stellen Trinkwasser und Medikamente bereit. Mit Ihrer Unterstützung können wir unsere Hilfe noch verstärken. Für jedes Kind. Helfen Sie mit einer Spende unter unicef.de/Tagesanbruch.
Bezeichnen Sie sich als feministisch, und wenn ja, was genau hat Sie dazu gebracht?
Ja, ich bezeichne mich als feministisch. Bin eher in einer ländlicheren Region aufgewachsen. Meine Mutter war immer berufstätig. Und damals, ne, war das noch dieses Rabenmutter. Ich fand das irgendwie immer als Kind schon, wo ich gedacht habe, warum darf man das nicht unterschiedlich haben? Warum gibt es nicht unterschiedliche Lebensmodelle, die akzeptiert werden? Und warum wird man dafür irgendwie seltsam angeschaut?
Wann hatten Sie zuletzt den Moment, an dem Sie dachten, so viel zur Gleichberechtigung?
2025 und in dieser Regierung diese reinen Männerrunden. Da denke ich echt, boah, da geht so viel an einem gesellschaftlichen Zusammen auch wieder verloren. Und muss man halt immer wieder aufs Neue kämpfen.
Welche politische Entscheidung der letzten Jahre hat Frauen, allgemein alle Frauen aus Ihrer Sicht, am stärksten entlastet und welche am stärksten belastet?
Naja, was wir ja noch hinbekommen haben, ist den Rechtsanspruch von Frauen auf Schutz vor Gewalt, also Frauenhausplatz, aber auch eine Beratungsstelle etc., damit das eben nicht mehr, wir sprachen gerade über das Geld, daran scheitern kann, sondern dass es den Anspruch gibt. Wo ist immer noch viel Luft nach oben? Ich finde bei dem Thema Lohngleichheit, ja, Frauen verdienen einfach im Durchschnitt immer noch weniger als Männer für die gleiche Arbeit. Gerade in Zeiten, in denen es ökonomisch schwieriger ist, ist das, glaube ich, wichtig für Frauen.
Womit kämpfen Sie in Ihrem eigenen Alltag als Frau am meisten? Ist es die Care-Arbeit, Mental Load oder was anderes?
Ja, das ist schon immer wieder das Jonglieren. Ne? Man hat unterschiedlichste Bälle, man hat seinen Job. Ich habe eine Tochter, man hat sich selbst, auf die man ja auch, muss auch gesund bleiben. Man hat seine Freunde, seine Hobbys. Und ich habe irgendwann gelernt, dass es nicht darum geht, dass einem gar kein Ball runterfällt, sondern dass man darauf achtet, dass keiner der Wichtigen aus den jeweiligen Perspektiven runterfällt.
Letzte Frage, was wünschen Sie sich für die nächste Generation von Mädchen?
Ach, dass sie gar nicht mehr darüber diskutieren muss, ob es Dinge gibt, die sie machen können oder anders machen wollen als ihre männlichen Zeitgenossen. Also das ist wirklich mein Wunsch, dass es einfach ganz normal ist, dass ein junges Mädchen, eine junge Frau genau das macht, was sie sich vorstellt, wie sie ihr Leben gestalten möchte.
Und ich würde gerne bei kurzen Statements bleiben, bei kurzen Antworten. Zum Ende dieser Diskussion würde ich gerne noch einmal alles zusammenfassen und Sie beide um ein kleines Endstatement bitten. Herr Vorkötter, starten Sie gerne.
Naja, ich glaube, wir haben gesehen, dass Franziska Brandner und ich ja in Grundsatzfragen eigentlich gar nicht unterschiedlicher Meinung sind. Also wir kommen, glaube ich, beide aus einer Gedankenwelt, die dafür steht, dass Menschen selbstbestimmt und eigenständig darüber entscheiden können, wie ihr Leben vor sich geht. Wo unsere Unterschiede sind, das ist, dass Franziska Brandner sagt, wir schaffen politische Voraussetzungen dafür und dann wird das schon. Und ich sage, das reicht in manchen Bereichen unserer Gesellschaft nicht aus und da müssen wir noch anders rangehen. Da werden wir uns jetzt auch heute nicht mehr einig werden, glaube ich, dazu.
Aber Herr Vorkötte, Sie haben auch noch nicht gesagt, was das anders rangehen bedeutet. Aber ich bleibe dabei, wir schweigen nicht, sondern wir handeln, nämlich für jede Frau und ihr Recht. Und ich werde nie nachlassen, Unterdrückung von Frauen, Beschränkung ihrer Eigenständigkeit zu kritisieren, in jeder Schärfe, die nötig ist, und vor allem dafür zu kämpfen, dass diese Frauen die Möglichkeit haben, ihr Leben zu leben und ihre Töchter und ihre Söhne in einer gleichberechtigten Welt aufwachsen.
Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Herzlichen Dank für diese Diskussion, Uwe Vorkötter.
Dankeschön.
Und auch Ihnen, Frau Brandner, vielen Dank.
Dankeschön.
Wenn Ihnen, liebe Hörer, diese Diskussion gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Feedback oder auch Themenideen erreichen uns unter podcasts@t-online.de. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Woche.